Inforadio Podcast.
In diesem Jahr geht es für fast 13 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland in Tarifverhandlungen um mehr Geld. 3,7 Millionen hat allein die Metall- und Elektroindustrie, auf deren Tarifauseinandersetzung wir in Berlin und Brandenburg in diesen Tagen ja in Form von Warnstreiks der IG Metall aufmerksam wurden. Ich möchte heute nicht nur über diese Tarifauseinandersetzung reden, sondern auch über die heftig diskutierten Themen Zeitarbeit, Werkverträge, Niedriglöhne. Nachdem im Dezember der stellvertretende IG Metall-Vorsitzende Detlef Wetzel mein Gast war, freue ich mich heute, einen im doppelten Sinn prominenten Arbeitgeber zu Gast zu haben. Geboren 1964 in Heidelberg, verheiratet, zwei Kinder, Studium in Kaiserslautern, Maschinenwesen. Seit September letzten Jahres Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall. Zugleich ist mein Gast geschäftsführender Gesellschafter der Firma Prominent Dosiertechnik in Heidelberg, ein Unternehmen, das Komponenten und Systeme auf dem Gebiet des Dosierens von Flüssigkeiten herstellt und Lösungen für die Wasseraufbereitung anbietet. Herzlich willkommen, Dr. Rainer Dulger.
Guten Tag, Herr Kahle.
4 Jahre vor Ihrer Geburt, also 1960, hat Ihr Vater Viktor Dulger das Unternehmen als Chemie- und Filter GmbH gegründet. Wie groß ist es denn in diesen 53 Jahren geworden?
Es ist ganz respektabel gewachsen. Wir erreichen heute eine Größe von ca. 300 Millionen Euro Jahresumsatz. Wir beschäftigen weltweit ungefähr 2300 Mitarbeiter.
Wie viel Ihres Umsatzes generieren Sie denn im Ausland?
Wir haben eine Exportquote, die deutlich über 70% liegt, wenn ich das europäische Ausland hier mit dazu zählen darf. Mhm. Wir haben aber in unserem Deutschlandgeschäft, und das wird immer gerne übersehen, bestimmt 50% unserer Kunden, die all das, was wir in Deutschland an sie liefern, dann in ihren Produkten wieder exportieren. Also die Exportquote ist dann, wenn man alles zusammenzählt, wirklich deutlich über 70%.
Sie sagen, Sie haben Europa mitgezählt. Ist Europa eigentlich dann weniger wichtig geworden, nachdem der Euro eingeführt wurde? Weil man ja gesagt hat, eigentlich war der europäische Markt ausgereizt.
Europa ist ganz wichtig. In unserem Unternehmen ist es nach wie vor der größte Markt, den wir von den in der Globalisierung 3 großen Märkten bedienen. Es ist, glaube ich, von der Reife her eines Marktes auch einer der am besten industrialisierten Märkte und deswegen für ein Unternehmen, das so hochtechnologisierte Produkte herstellt wie wir, der wichtigste überhaupt.
Aber Sie sind schon auch Südamerika und so unterwegs.
Ja, das sind ganz, ganz interessante Märkte, die sich in den letzten Jahren ganz rasant, sehr dynamisch, aber auch sehr stabil entwickelt haben. Wir sind in Brasilien sehr aktiv, wir sind aber auch in Asien sehr aktiv. Überall in allen wichtigen Industrienationen sind wir mit eigenen Niederlassungen. Insgesamt zurzeit 46 eigene Niederlassungen.
In diesem Jahr läuft es offenbar nicht so gut, jedenfalls nicht in Europa.
Durchwachsen. Wir merken sehr deutlich, dass in Südeuropa Kaufkraft fehlt. Wir merken auch derzeit in Deutschland eine deutliche Abkühlung der Konjunktur. Das hat verschiedenste Gründe. Es ist aber in den letzten 8 Monaten ganz offensichtlich, dass die Produktionszahlen jeden Monat schlechter werden, dass die Auftragseingänge jeden Monat schlechter werden. Also wir sind in einer deutlichen Seitwärtsbewegung und am Anfang einer Abwärtsbewegung.
Aber ich meine, es kann ja auch nicht sein, dass man dann, das ist so ein bisschen kompliziert zu erklären, dass man dann also sozusagen in den Südländern unsere Produkte auf Pump kauft. Auf Kosten des Steuerzahlers mehr oder weniger, wenn wir dafür dann aufkommen müssten, oder?
Die Europakrise ist in erster Linie auf Misswirtschaft in den Staatshaushalten zurückzuführen und hat weniger etwas mit dem Verhalten der mittelständischen Industrie oder gar mit den Gewerbetreibenden in südlichen Ländern zu tun. Die sind nicht besser und nicht schlechter als bei uns auch. Es ist hier eine Staatsschuldenkrise, die uns im Moment diese schwierigen Umstände beschert und die können wir auch nur auf europäischer Ebene gemeinsam lösen. Ich spreche mich immer dafür aus, dass in Südeuropa jetzt auch Konjunkturprogramme anlaufen müssen, um die Märkte wieder zu beleben, um das, was dort an Konjunktur noch geblieben ist, nicht restlos abzuwürgen.
Reden wir über die laufende Tarifrunde. Die IG Metall fordert 5,5% bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Sie haben 2,3% angeboten, aber schon angedeutet, es wird noch aufgestockt. Sagen wir mal, dann kommen Sie irgendwie bei 3 raus und es geht dann nur noch um die Laufzeit?
Nun, ich denke mal, ich werde mich auch heute nicht auf Zahlenspiele einlassen. Aber eines ist klar.
Wir führen ja jetzt nicht öffentlich Tarifverhandlungen.
Ist klar, dass die Laufzeit eines Tarifvertrages natürlich einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Lohnziffer hat, die da vor und hinter dem Komma steht. Wir wünschen uns in der Metall- und Elektroindustrie bei der derzeitigen Konjunkturlage, die ja von Unsicherheit geprägt ist, die von Konjunkturrückgang geprägt ist, die auch von einer ungewissen Zukunft geprägt ist. Wir wünschen uns hier, dass wir unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit erhalten können. Und da hilft uns immer Planungssicherheit. Und Planungssicherheit heißt ein möglichst langlaufender Tarifvertrag. Deswegen spreche ich mich in dieser Tarifrunde dafür aus, dass der Tarifvertrag möglichst lange laufen sollte. Und dann wird auch sicherlich ein besseres Angebot möglich sein als das, das wir bisher vorgelegt haben.
Naja, aber 24 Monate, das wird die IG Metall nicht machen. Und dazwischen müssen Sie natürlich aufpassen, das wird die IG Metall auch nicht machen, dass die Tarifrunde dann in den Sommerferien im nächsten Jahr stattfindet. Das wird nicht so ganz einfach, aber Sie sind offenbar zuversichtlich, dass Sie das vor Pfingsten schaffen, weil das will die IG Metall ja eigentlich auch, streiken wollen die doch eigentlich gar nicht.
Wir erwarten in der kommenden Woche eine deutliche Bewegung in Richtung eines Abschlusses und ich bin zuversichtlich, dass wir einen Abschluss nächste Woche auch schaffen können.
Wo?
Das wird sich zeigen. Es wäre möglich, dass es in Bayern passiert.
Also, das ist ja schon mal ein freundlicher und vorsichtiger Hinweis. Am Montagabend wird in Baden-Württemberg verhandelt und dann Dienstag in Bayern. Und ja, so ein bisschen Zuversicht höre ich da dann raus. Nun muss man ja ehrlicherweise sagen, in der Metall- und Elektroindustrie wird 40% mehr verdient als in der Gesamtwirtschaft. Letztes Jahr gab es auch einen kräftigen Zuschlag, 4,3% bei 12 Monaten. Das Durchschnittseinkommen in der Metall- und Elektroindustrie liegt bei 48.000 Euro im Jahr. Durch 13 sind das 3.692 im Monat. Wird bei diesem Gehalt eigentlich das des teuersten Angestellten, nämlich VW-Chef Winterkorn, 15 Millionen mitgerechnet oder nicht?
Die Gehälter der Leitenden werden hier nicht mitgerechnet. Ich finde diese Debatte um Managergehälter etwas müßig, da zum Beispiel auch das Gehalt von Herrn Winterkorn, aber auch in den ganzen großen Gesellschaften, in der diese außerordentlichen Gehälter bezahlt werden, das sind paritätisch mitbestimmte Aktiengesellschaften. Da haben die Arbeitnehmervertreter diese Gehälter mit abgesegnet. Deswegen finde ich die Debatte etwas müßig.
Ja, ich wollte jetzt auch keine Debatte darüber anfangen, sondern eigentlich nur sagen, da wird eigentlich gut verdient. Eigentlich haben Sie einen ziemlich guten Schnitt, also 40% über der Gesamtwirtschaft. Wie ist denn das eigentlich in den letzten Jahren gewesen, so sagen wir mal seit der Wende?
Die Metall- und Elektroindustrie ist eine Hochlohnindustrie. Wir haben schon immer gut bezahlt, haben aber auch schon immer sehr qualifizierte Mitarbeiter beschäftigt. Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber, wir sind aber auch in unserer Gemeinschaft gelten wir als attraktive Ausbildungsbetriebe, weil wer gelernter Metallfacharbeiter ist, der hat auch immer ein Einkommen, das in unseren Entgeltgruppen doch immer deutlich höher liegt als das in anderen Industrien. Das Durchschnittseinkommen liegt mittlerweile schon deutlich über 49.000 Euro in der M&E-Industrie. Seit 1991 sind die Löhne und Gehälter in unserer Industrie um 85% gestiegen. Das entspricht einem Reallohn plus von plus 20%. Also das sind alles Werte, wo ich sage, wir brauchen uns mit unseren Löhnen nicht zu verstecken. Wir sind sehr attraktiv und genau das wollen wir sein.
Naja, aber real 20% seit der Wende, über 20 Jahre. Ich meine, das ist ja jetzt nun auch nicht so wahnsinnig viel über der Inflationsrate, nicht wahr?
Ich lasse mir gerne eine Industrie zeigen, in der es wesentlich besser ist. Aber bitte glauben Sie mir, dass wir da schon zur absoluten Spitze gehören.
Ja, das will ich überhaupt gar nicht bestreiten. Es ist ja auch gut für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer darin. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, würden Sie denn, das war ja früher mal anders, inzwischen ein Loblied auf die deutschen Gewerkschaften anstimmen? Denn als es jetzt in der Stahlindustrie Nordweste in dem Jahr um einen Abschluss ging, hat Bertolt Huber, der IG Metall-Chef, gesagt, die 3% sei ein weiterer Beleg für die mittelfristige, verlässliche Tarifpolitik der IG Metall. Ist das so?
Ich glaube, ein Loblied wäre übertrieben. Bei einer IG Metall, und das schätze ich sehr an ihr, wir haben es hier mit professionellen, wirklich gut ausgebildeten Leuten zu tun, die jeden Tag in den Betrieben sind und unsere Industrie genauestens kennen. Und mit so jemandem eine vernünftige Lösung zu finden, die unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit genauso im Auge behält wie die Beschäftigungssituation in Deutschland, Das ist einfach eine professionelle und vernünftige Atmosphäre, die auch wir Arbeitgeber schätzen. Und die finden wir bei einer IG Metall. Und dass die Lohnforderungen einer IG Metall jetzt dieser Zeit entsprechend sind, zeigt einmal mehr, dass die Verhandlungsführer und Vertreter der IG Metall sehen und wissen und verstanden haben, wo ihre Industrie gerade steht.
Das war ja schon mal anders. Und außerdem haben die Gewerkschaften da ja auch schwer darum kämpfen müssen. Also dass man dann sagt, wir machen einen Tarifvertrag, aber die Betriebe können, wenn sie in besonders schwieriger Lage sind, davon auch abweichen. Nicht wahr? Das war 2004, das sogenannte Pforzheimer Abkommen. Und auf der Industrieseite war es auch mal anders. Ich meine, der Chef des Bundesverbandes der deutschen Industrie hieß mal Michael Rogowski und wollte die ganzen Flächentarifverträge verbrennen.
Das sollten Sie Herrn Rogowski fragen, wie er das heute sieht. Ich fand es damals schon verkehrt.
Insgesamt, darauf will ich hinaus, insgesamt, was würden Sie sagen, hat sich das Verhältnis zwischen Gewerkschaften auf der einen Seite und den Vertretern der Arbeitgeber in den letzten Jahren zum Positiven hin verändert, weil auch die IG Metall sich sehr stark verändert hat?
Es hat sich normalisiert, es ist professioneller geworden. Das hängt auch sicherlich mit der Person Berthold Huber zusammen.
Dem IG
Metall-Chef. Es ist eine sehr professionelle Gesprächsatmosphäre, in der es um das Wohl unserer Industrie geht. Und so sollte es aus meiner Sicht sein.
Wir haben ja eben über Europa gesprochen und da möchte ich über die Lohnentwicklung in Europa sprechen. Sie sagen, die Betriebe in anderen Ländern sind ja nicht besser oder schlechter als unsere. Das kann man vielleicht doch ein bisschen bezweifeln. Es hat eine interessante Situation gegeben bei einem Gipfel im März. Da hat EZB-Chef Mario Draghi den Staats- und Regierungschefs vorgerechnet, wie die Schere zwischen Lohnentwicklung und Produktivität in Europa auseinanderging. Deutschland war ganz moderat, also seit 1999 Löhne plus 20%, Produktivität plus 10%. Aber Italien, Löhne plus 39%, Produktivität plus 2%. Spanien, Löhne plus 49%, Produktivität plus 15%. Und Frankreich, Löhne plus 40%, Produktivität plus 10%. Daraufhin war der französische Staatspräsident Hollande ganz still. Und worauf ich hinaus will, ist, dass die IG Metall offenbar gar nicht daran denkt, europäischen Forderungen nachzukommen oder auch jetzt dem Druck aus den USA, der so lautet, macht höhere Löhne.
Ich frage mich, was in Deutschland besser würde, wenn wir dem Druck aus der Europäischen Union nachgeben würden. Deutschland ist der größte Nettoeinzahler in der Europäischen Union. Aus diesen Einzahlungen werden die Hilfsprogramme in der Europäischen Union finanziert. Ich frage mich, was besser wird, wenn es in Deutschland schlechter geht und diese Zahlungen weniger werden. Ich sehe das immer gerne sportlich. Wenn in anderen Ländern die Entwicklung nicht so gut gelaufen ist, auch die haben Raum und Zeit für so etwas wie eine Agenda 2010, was wir erlebt haben. Ich erinnere, Deutschland 2001, 2002 war der kranke, lahme Mann Europas. Die Regierung Schröder hat damals die Agenda 2010 ins Leben gerufen, deren Früchte wir heute noch ernten. Dazu haben andere Länder auch Zeit und dazu haben andere Länder auch Gelegenheit. Was sie aber dafür brauchen, ist ein stabiles Europa und sie brauchen auch Unterstützungsmöglichkeiten aus Europa. Und die fördern gerade wir Deutschen damit, dass unsere Wirtschaft so gut läuft. Ich will damit sagen, jeder hat eine Chance, sein Wirtschaftssystem zu reformieren. Jeder hat eine Chance, seinen Staatshaushalt zu konsolidieren. Er muss es nur in Angriff nehmen. Und wichtig ist hierfür, dass die Europäische Union immer gut dasteht und hier auch immer mit Förderprogrammen helfen kann. Da leisten wir einen ganz wesentlichen Beitrag als Deutsche, eben weil es uns so gut geht, eben weil wir unsere Reformen hinter uns gebracht haben. Und dadurch ein guter Zahler in der europäischen Gemeinschaft sind und auch hoffentlich bleiben.
Was diese Zahlen ja auch sagen, ist, dass also die Arbeitnehmer in Deutschland im Grunde mit Reallohnverlusten leben mussten. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel, Metall- und Elektroindustrie. Das heißt, dass über viele Jahre der Wohlstand, wenn man nur die Lohnentwicklung nimmt, nicht deutlich gewachsen ist. Und natürlich dann bei den Arbeitnehmern das doch verständlich wäre, wenn man sagt, die Bereitschaft jetzt anderen, die es anders gemacht haben, in Europa zu helfen, ist nicht so besonders groß.
Vielleicht sehen wir das Ganze mal sportlich. Also es macht wenig Sinn. Deutschland und seine Wirtschaft ist eine der wenigen Volkswirtschaften in der Europäischen Union, die noch richtig gut läuft. Und es macht wenig Sinn, all den Lahmen, Kranken und Blinden in der Europäischen Gemeinschaft, denen es jetzt gerade nicht so gut geht, damit zu helfen, dass wir dem, der noch am schnellsten laufen kann, eine Bleiweste anziehen. Das bringt einfach nichts.
Nee, das meine ich nicht. Was ich meine ist, dass beispielsweise Hollande in Frankreich seinen Franzosen nicht sagt, dass wenn wir so wettbewerbsfähig werden wollen wie die Deutschen, die Franzosen sind nämlich bei gleichem Lohnniveau 20% unter uns, dann müssen wir wohl Wohlstandsverluste hinnehmen. Und zwar in nicht unerheblichem Maße. Siehe Beispiel Deutschland. Das sagt er aber nicht.
Ich glaube, das merken die Franzosen auch so und werden irgendwann mit seiner Politik nicht mehr einverstanden sein und sich nach Reformen sehen. Ich glaube fest an die Selbstheilungskräfte der Demokratie, auch der Franzosen.
Herr Dr. Dulger, stimmt es, dass die realen Lohnstückkosten, also das, um das populär zu sagen, was so in einem Auto an Lohnkosten steckt, in der Metall- und in der Elektroindustrie in den letzten Jahren gesunken sind?
Die sind gesunken, das hat aber was mit einer steigenden Produktivität zu tun. Das heißt, wir werden immer besser, effektiver und schneller.
Darauf will ich auch hinaus, weil eben der IG Metall-Vize Detlef Wetzel in dieser Sendung gesagt hat, also in den letzten 10 Jahren habe sich gerade die Metall- und Elektroindustrie unglaublich modernisiert und deshalb sei sie und nicht wegen zu geringer Lohnabschlüsse oder wegen geringer Lohnabschlüsse so wettbewerbsfähig.
Ja, da hat der Herr Wetzel recht.
Ja, was ist da passiert, würde ich gerne von Ihnen erfahren.
Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Man hat immer wieder versucht, besser zu werden, schneller, effektiver. Es wurde immer weiter versucht, Entwicklungen voranzutreiben, Materialien einzusparen, so wie man einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess eben kennt. Und dass das jetzt Früchte trägt, das sieht man an dem internationalen Erfolg unserer Produkte. Deutschland ist ja nicht so erfolgreich weltweit, weil man uns politisch dazu beauftragt hat, sondern Deutschland ist so erfolgreich, weil unsere Produkte gemocht werden, weil sie geschätzt werden, weil sie wettbewerbsfähig sind, weil sie gut sind. Deswegen sind wir erfolgreich.
Herr Dr. Dulger, die deutsche Wettbewerbsfähigkeit ist also in ihrer, das entnehme ich dem, Innovationskraft begründet und nicht, wie immer behauptet wird, eine Folge der Agenda 2010 oder doch? Weil Wetzel hat es hier bestritten.
Unsere Wettbewerbsfähigkeit ist ganz klar auf die Leistungen in der Industrie zurückzuführen und nicht auf die Agenda 2010. Die Agenda 2010 hat die Beschäftigungssituation in Deutschland nachhaltig verbessert. Das ist richtig. Aber auch die kann sich ja nur verbessern, wenn die Industrie gut ausgelastet ist und wenn die Arbeit auch gebraucht wird. Dazu hat die Industrie aber einen wesentlichen Teil selbst geleistet. Wir haben an unserer Wettbewerbsfähigkeit gearbeitet. Und ich glaube, da können wir auch ein Stück weit stolz drauf sein. Dass die Agenda 2010 hier einen Beitrag geleistet hat, ist unbestritten.
Wie konkret? Also beispielsweise in Ihrem Unternehmen. Wie hat das da konkret ausgesehen? Wie hat sich das konkret ausgewirkt?
Unsere Wettbewerbskraft liegt nicht nur in unserem Unternehmen, sondern generell in Marktnähe. Sie liegt in Kundenorientierung. Sie liegt in Komplettlösungen. Sie liegt in Lösungsorientiertheit, Flexibilität und Qualität. Da können Sie die Gründe suchen, warum deutsche Produkte auf dem Weltmarkt beliebter sind als andere.
Was hat denn, weil Sie sagen, das hat also Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt gehabt, also was hat dann die Agenda 2010, wie hat sich das konkret dann ausgewirkt? Hat sich das bei Ihnen gar nicht oder nur in anderen Bereichen? Weil wenn man von Niedriglohn redet, dann redet man ja immer von Taxigewerbe und anderen Dienstleistungen.
Es hat generell, ich glaube, unsere Dienstleistungslandschaft in Deutschland verändert. Die Agenda 2010 hat auf jeden Fall eines getan. Sie hat es möglich gemacht, dass Geringqualifizierte wieder eine Chance bekommen haben, einen Einstieg in den Arbeitsmarkt zu finden. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Durch zum Beispiel Zeitarbeitsunternehmen, durch zum Beispiel Minijobs hat man eine Chance bekommen, wieder am normalen Arbeitsleben teilzunehmen und von dort dann einen Aufstieg, einen Absprung wieder in normale Beschäftigungsverhältnisse zu finden und in Dauerbeschäftigungsverhältnisse zu finden. Und das war, glaube ich, ein Novum.
Findet das dann statt?
Also. Ja, Sie sehen das an den Dauerarbeitsplätzen. Die Anzahl der Arbeitsplätze in Deutschland hat sich erhöht. Wir hatten noch nie so viele Arbeitsplätze in Deutschland wie zurzeit. Aber die Anzahl der Dauerarbeitsplätze, die ist gleich geblieben. Das heißt, diese neuen Beschäftigungsformen mit Minijob, flexibilisierte Beschäftigung und so weiter, die sind zusätzlich dazugekommen. Es sind also neue Arbeitsplätze entstanden. Und das finde ich ganz bemerkenswert.
Manche, und deshalb ist das ja auch so umstritten, sagen ja, die Agenda 2010 hat uns den Niedriglohnsektor gebracht. Sie sagen, das hat durchaus Vorteile. Jetzt schauen wir uns das mal genauer an. Alles unter 10,36 Euro Stundenlohn gilt als Niedriglohn. Nicht? Das sind 2/3 des mittleren Lohns von 17,09 €. Die niedrigste Tarifstufe bei der Metall- und Elektroindustrie sind 12,71 €, nicht wahr? Arbeitet da überhaupt noch jemand in diesen niedrigen Lohnstufen? Gibt es da überhaupt noch Nischen heutzutage für Geringqualifizierte?
Also die EG1 ist es, die so um die 13 € liegt, ist in Deutschland sicherlich eine der prozentual geringsten Beschäftigungsstufen oder Entgeltstufen, die wir in unserer Industrie finden. Die meisten sind in EG2 und darüber, wenn es um einfache Beschäftigung geht. Aber ich möchte das gerne auch mal real darstellen. Was heißt EG1? EG1 heißt 2050 € brutto pro Monat für 35 Stunden Arbeit die Woche. Karton nehmen, aufschneiden, Teil auspacken, dahinlegen. Das ist eine einfache Tätigkeit, die aber in unserer Industrie mit 35 Wochenstunden schon sehr gut bezahlt wird. Da sind, glaube ich, ganz andere Dinge üblich, wenn man zum Beispiel eine gelernte Einzelhandelskauffrau sieht oder vielleicht einen Gelernten im Friseurhandwerk sieht. Also ich glaube, wir brauchen uns mit diesen Löhnen nicht zu verstecken, aber Sie haben insofern recht, dass die Verbreitung dieser unteren Lohngruppen in unserer Industrie schon abgenommen hat. Wir haben uns davon schon in Richtung Hochlohnindustrie verabschiedet.
Das heißt also, Niedriglöhne werden vor allem eben im Taxigewerbe, Friseur, Kosmetiksalons, Reinigungsgewerbe, Gastronomie und so weiter, also in diesen Dienstleistungsbereichen bezahlt und nicht unbedingt bei Ihnen, weil, das ist die nächste Frage, das Qualifikationsniveau durch das, was Sie auch Modernisierung nannten, immer weiter ansteigt und somit die Beschäftigungsmöglichkeiten für ganz niedrig Qualifizierte also abnehmen?
Es hat bestimmt was mit Qualifikation zu tun. Es hat aber auch einfach damit etwas zu tun, dass es nicht so viele Arbeitsplätze in der Metall- und Elektroindustrie gibt, wie es Beschäftigungssuchende gibt. In anderen Gewerben wird häufig auch Tariflohn bezahlt, die zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften ausgehandelt wurden. Wie hoch die liegen, das muss jede Branche für sich selbst entscheiden. Das will ich auch nicht bewerten. Bei uns ist vieles möglich, was bei anderen schon nicht mehr möglich ist. Deswegen möchte ich da nicht mit dem Finger auf andere zeigen.
12,22 €, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Dr. Rainer Dulger, Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall. Herr Dr. Dulger, räumen Sie denn ein, dass es Unternehmen ihren Beschäftigten raten, wenn sie nämlich Niedriglöhne bezahlen, dass sie diese auch sehr niedrig ansetzen und dann sagen, dann geh doch zum Staat und hol dir aufstockendes Hartz IV. Eine Folge der Agenda 2010.
Die tatsächliche Anzahl der Aufstocker ist äußerst gering. Also es gibt um 1,1 Million Aufstocker und davon sind, glaube ich, nur 300.000 Vollzeitbeschäftigte. Also alle anderen machen irgendwas Teilzeitmäßiges, sind aber auch nur im Aufstockungsprogramm, weil sie Familie zu versorgen haben, weil sie entweder Frau und Kinder zu versorgen haben, also irgendjemanden zu versorgen haben und dadurch ins Aufstockerprogramm gehen. Damit will ich einfach nur zeigen, dass die Nachfrage nach diesem Aufstockungsprogramm äußerst gering ist und dass das kein Trend ist, der sich jetzt rasant verbreitet, dass die Industrie oder generell Arbeitgeber miserabel zahlen und der Staat dann immer mehr Gehälter aufbessern muss. Das sind bei Vollbeschäftigten im Moment im ganzen Bundesgebiet etwas mehr als 300.000.
Kann es sein, dass zur Wahrheit eben dann aber auch gehört, dass für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teilzeitarbeit günstiger ist als Vollzeitarbeit, weil nämlich dann die Steuern und Abgaben richtig zuschlagen, der Staat also lieber dort etwas tun sollte?
Also ob Teilzeit oder Vollbeschäftigung die richtige Beschäftigungsform ist, sollte jeder Arbeitssuchende für sich selbst entscheiden. Die Arbeit muss ja irgendwo auch ins Leben passen und ich finde, Teilzeit ist eine Errungenschaft unserer heutigen Zeit,
keine Frage, ja.
Weil wir einfach auch dieses ganze Thema Vereinbarkeit, Beruf und Familie, das müssen wir irgendwie lösen. Und da ist die Teilzeit ein ganz wichtiges Instrument, dass wir das lösen können. Insofern finde ich sie gut, insofern finde ich auch Dinge wie Zeitarbeit, alle Formen der flexiblen Beschäftigung gut, um diese Aufgabe Vereinbarkeit mit Familie und Beruf generell lösen zu können.
Aber weil Sie sagen, das ist eine Familienleistung. Es ist doch so, dass man dann mit einem Mindestlohn von 8,50 Euro gar nicht weiterkommt, weil nämlich das steuerliche Existenzminimum für einen Familienvater mit zwei Kindern irgendwo bei 12 Euro noch was liegt. Also existenzsichernde Mindestlöhne kann es doch gar nicht geben. Also wird es doch auch so eine Familienaufstockung, wenn ich das mal so nennen darf, weitergeben.
Ich finde es gut, dass es die gibt. Das war ja politischer Wille, dass man, es ist noch gar nicht so lange her, war es
politischer Wille. Ja, manche nennen das aber schon Lohndumping.
Nein, das würde ich so nicht ausdrücken wollen. Die Zahlen sprechen ja für sich. Wir haben ja eben gelernt, dass es von den Vollerwerbstätigen nur ungefähr 300.000 gibt, die in der Lohnaufstockung sind bundesweit. Und wir sollten schon sehr deutlich sehen, dass diese geringen Beschäftigungsverhältnisse mehr ein Einstieg in die Arbeitswelt sein sollen. Und wir müssen uns darüber unterhalten, wie können wir es fördern, dass aus dem Einstieg ein Aufstieg wird. Darüber sollten wir sprechen.
Wie ist das nun? Jetzt einigen sich ja alle irgendwie auf irgendwelche Formen von Mindestlohn und Rot-Grün will am liebsten den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro. Was ist dann mit der Tarifautonomie?
Ich selbst bin kein Freund von Mindestlöhnen, zumindest nicht von staatlich vorgegebenen Mindestlöhnen. Wir bekommen französische und englische Verhältnisse, dass wir schon jedes Mal vor den großen Parlamentswahlen in diesen Ländern erleben dürfen, dass jeder Politiker eine Anhebung der Mindestlöhne verspricht. Das wäre eine völlige Verzerrung unserer Wettbewerbsfähigkeit hier in Deutschland. Wir würden zum Spielball der Politik werden, das kann ich nicht gutheißen. Tarifautonomie ist ein Erfolgsmodell. Sie hat uns in Deutschland in der Nachkriegszeit die stabilste und prosperierendste Wirtschaft beschert, die wir als Deutsche jemals erleben durften. Zusammen mit unserer sozialen Marktwirtschaft halte ich dieses Erfolgsmodell für gut und daran sollten wir auch nichts ändern. Wenn wir in der Tarifautonomie immer wieder Lücken finden, wo, ich sage mal, der Organisationsgrad mit Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretern nicht ausreicht, dass vernünftige Löhne zusammenkommen, dafür gibt es schon lange Gesetze, dafür gibt es schon lange einen Tarifausschuss. Seit 1955 ist das gesetzlich geregelt, wie man solche Notstände auffängt. Wir brauchen hierzu keine neuen Gesetze und wir brauchen schon gar keinen Mindestlohn.
Blicken wir wieder in die Metall- und Elektroindustrie. Etwa 5,6%, also etwa 200.000 Beschäftigte, sind Zeitarbeiter. 1 Million in Deutschland insgesamt. Und im letzten Jahr haben Sie ja mit der IG Metall einen Tarifvertrag ausgehandelt, der im Grunde darauf hinausläuft, dass die Zeitarbeiter 90% des Lohns der Stammbelegschaft bekommen. Also haben Sie doch eigentlich vorher versucht, die Löhne durch Zeitarbeit zu drücken.
Ich glaube, das ist eine völlig falsche Sicht der Dinge. Zeitarbeit hat Stammarbeitsplätze in der Metall- und Elektroindustrie nie ersetzt, sie hat sie immer nur ergänzt. Es war zu allen Zeiten in der Metall- und Elektroindustrie ein Zeitarbeitsanteil zwischen 4,5 und in Spitzenzeiten 8,5%, der sich aber nie als Trend dahingehend fortgesetzt hat, dass Stammbelegschaften verdrängt worden wären. Ganz im Gegenteil, im Moment ist in der Metall- und Elektroindustrie die Zeitarbeit wieder rückläufig. Wir liegen um irgendwas 4,5%, Tendenz weiter fallend. Und die Anzahl der Stammbeschäftigten hat in der Metall- und Elektroindustrie deutlich zugenommen. Wir haben 250.000 neue Arbeitsplätze geschaffen seit der Krise 2010. Und das ist, glaube ich, eine Zahl, mit der wir uns sehen lassen können.
Die SPD behauptet nun, durch das Erschweren von Lohndumping durch Zeitarbeit, wie sie es nennt, griffen die Firmen vermehrt zu sogenannten Werkverträgen. IG Metall-Vize Detlef Wetzel schilderte das hier so, dass also zum Beispiel in der Autoindustrie ganze Abschnitte der Produktionskette, also das zum Beispiel, was man in der Fabrik Logistik nennt, inzwischen über Werkverträge von Fremdfirmen gemacht werden. Ist das so?
Wir können keinen Trend feststellen, dass in der Metall- und Elektroindustrie die Beschäftigungssituation nun von Festangestellten in Richtung Werkverträge sich verschiebt. Weder die Nachfrage von Zeitarbeit noch die Beschäftigungszahlen in unserer Industrie zeigen, dass sich irgendetwas in Richtung Werkverträge verschieben sollte. Also von einem Trend kann hier keine Rede sein. Dass es in einzelnen Unternehmen Dinge gibt, die aus der Wertschöpfungskette ausgelagert werden und an Fremdunternehmer vergeben werden, das ist der Wettbewerbssituation und dem eigentlichen Produktentstehungsprozess geschuldet. Wichtig ist eines, die Entscheidung darüber, ob man im Unternehmen Teile der Wertschöpfungskette selbst ausführt oder von fremden Dritten ausführen lässt, das muss eine unternehmerische Entscheidung bleiben.
Wie machen Sie das dann?
Bei uns im Unternehmen wird ein Großteil im Haus hergestellt und wir haben im Moment eine Zeitarbeitsquote auch von um die, ich glaube, 6%. Es sind, glaube ich, sogar nur noch 5, die wir rein aus Flexibilisierungsgründen bei uns im Haus haben. Ansonsten erbringen wir alles mit größtenteils Festangestellten.
Das heißt also, das Thema Werkverträge ist eigentlich keins oder nur eines von anderen Industrien?
Ich würde mal unterscheiden zwischen Werkverträgen und Wertverträgen in der Wertschöpfungskette. Werkverträge ist ein ganz wichtiger Teil unseres Wirtschaftssystems und unserer Arbeitsteilung. Beispiel, jeder Elektriker, der zu uns ins Haus kommt, IT-Dienstleister, jemand, der ein Stück Teppichboden legt, Wände streicht, Fahrstühle repariert. Das sind alles Werkverträge,
genau, das war immer so,
die in unserem Unternehmen Leistungen erbringen. Das war immer so. Jetzt schauen wir mal zu den Werkverträgen in der Wertschöpfungskette. Also da möchte ich schon mal deutlich herausstreichen, ein wichtiger Teil unserer arbeitsteiligen Welt müssen wir so erhalten, können wir nicht weiter regulieren, wollen wir auch nicht. Wenn es jetzt ans Dinge in der Wertschöpfungskette geht, da muss es dem Unternehmer unbenommen bleiben, zu entscheiden, kann ich bestimmte Teile in meiner Wertschöpfungskette, Beispiel, wenn Sie jetzt Fahrräder bauen, soll ich meine Ketten noch selber machen oder kaufe ich die bei jemandem, der Ketten macht, oder lasse ich die von jemandem hier im Haus verbauen, der es einfach besser kann als wir, der es besser, schneller, effektiver kann. Das muss eine unternehmerische Entscheidung sein.
Ja, das schon. Es geht doch aber in der Regel bei diesen unternehmerischen Entscheidungen ums Geld. Und wenn,
selbstverständlich.
Und wenn jetzt jemand sagt, oder wenn ein Gewerkschafter sagt, dann kann man den ja auch verstehen, dass also mehr als die Hälfte jener, die also in der Metall- und Elektroindustrie in Werkverträgen arbeiten, Akademiker seien, dann kommt mir das schon irgendwie ein bisschen spanisch vor. Dann geht es schon darum, die Löhne natürlich zu drücken.
Nein, das sehe ich nicht so. Da liegt ja die Behauptung darunter, dass jeder von den Ingenieuren, die auf Werkvertragsbasis an einem Projekt beteiligt sind, deutlich weniger oder schlechter verdient wie jemand, der in der Metall- und Elektroindustrie fest angestellt ist. Und das ist nicht so. Auch in unserem Unternehmen werden Ingenieure beschäftigt, die auf Projektbasis von Zeitarbeitsunternehmen kommen oder auf Projektbasis Werkvertragsleistungen erbringen. Die sind in den meisten Fällen, die ich kenne, nicht preiswerter als unsere Mitarbeiter. Aber wir haben hier eine Qualifikation nachgefragt, die wir zum Beispiel in unserem Unternehmen, ist es so, nur einmal für dieses Projekt brauchen und dann danach im Haus nicht mehr weiter beschäftigen können. Und da greifen wir auf Dienstleister zurück. Das sind Ingenieure mit speziellem Fachwissen, die kommen zu uns, erbringen eine Ingenieurleistung und gehen danach wieder.
Die SPD will den von ihr behaupteten Missbrauch bei Werkverträgen eindämmen und auch bei Zeitverträgen gleiche Bezahlung durchsetzen. Wie werten Sie das?
Ich werde es zum einen als massiven Eingriff in unsere bestehenden wirtschaftlichen Abläufe und in unsere arbeitsteilige Welt. Zum einen, was Werkverträge angeht. Werkverträge müssen die freie unternehmerische Entscheidung bleiben, auch die Entscheidung darüber, ob Teile der Wertschöpfungskette selbst erbracht werden oder von Fremden erbracht werden. Es ist nicht so, dass hier eine Welle des Missbrauchs über uns rollt. Echten Missbrauch, das heißt Umwandlung von Zeitarbeitsverträgen in Werkverträge, wirklichen Missbrauch wollen auch wir nicht. Den verurteilen wir auf das Schärfste, das darf auch nicht sein.
Aber da gibt es ja auch ein Gesetz.
Da gibt es bereits heute schon Gesetze dagegen.
Aber keine wachsende Zahl von Beschwerden.
Und keinen weiteren Handlungsbedarf aus unserer Sicht. Dass man das nun überreguliert, das würde uns nur schaden.
Jetzt sind wir mitten im Wahlkampf. In der Metall- und Elektroindustrie haben wir festgestellt, gibt es gut verdienende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Würden Sie dann jetzt für Ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eintreten und sagen, Steuerpläne von Grünen und SPD, das trifft also die gute Mitte, sage ich mal?
Nun, nach ersten Schätzungen, wir sprachen vorhin darüber, dass wir eine Hochlohnindustrie sind, nach ersten Schätzungen wären von den Steuerplänen von SPD und Grünen über 60% der Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie betroffen.
Und in welchem Maße?
Das kann ich so nicht darstellen, aber es würden auf jeden Fall über 60% mit höheren Belastungen zu rechnen haben.
Und was ist mit den Unternehmen selbst?
Nun, die Unternehmen selbst, es geht zum einen, gibt es ja Pläne zur Substanzbesteuerung in der Vermögenssteuer. Das an sich können wir schon nicht gutheißen. Da geht es aber auch um die ganzen Gewerbetreibenden. Über 80% der Gewerbetreibenden sind Personengesellschaften. Auch hier käme es zu einer Substanzbesteuerung. Und das ist ein Dämpfer auf unsere Wirtschaft, den ich einfach nicht gutheißen kann.
Bei Lohnerhöhungen frisst ja das meiste der Fiskus. Also Rot-Grün hat ja im Bundesrat schon verhindert, dass die Einkommensteuertarife gesenkt werden. War das schon mal die erste Steuererhöhung gewissermaßen? Weil das muss Sie natürlich bekümmern, weil natürlich, wenn das immer wieder wegbesteuert wird, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann höhere Lohnforderungen stellen werden.
Bei höherer Besteuerung, wenn der Staat so entscheidet, kann die Lösung nicht sein, dass die Unternehmen dann einfach alle besser zahlen, damit es uns allen wieder gleich gut geht. Weil das kostet uns internationale Wettbewerbsfähigkeit und damit letzten Endes auch Arbeitsplätze. Wenn wir international nicht mehr erfolgreich sind, können wir die Beschäftigungssituation hier im Land auch nicht mehr halten.
Reiche besteuern, da sagt natürlich jeder ja. Und es gibt eben eine Gerechtigkeitsdebatte, ob sie nun mit guten Argumenten geführt wird oder nicht. Tatsache ist, die Erträge der Unternehmen, gerade auch in der Metall- und Elektroindustrie, sind in den letzten Jahren schön gestiegen. Damit wuchs eben natürlich auch die Vermögensungleichheit in Deutschland. Die Einkommensgleichheit geht langsam zurück. Die letzten Zahlen sind ja von 2010. Inzwischen ist die Beschäftigung angestiegen, wird also wieder sich ein bisschen die Schere geschlossen haben. Haben Sie Schwierigkeiten, mit Argumenten in dieser Gerechtigkeitsdebatte zu bestehen?
Die Gerechtigkeitsdebatte wird aus meiner Sicht etwas ungleich geführt. Es hat größere Erfolge in der M&E-Industrie gegeben, das ist unbestritten. Es hat aber auch wesentlich mehr Beschäftigung als vorher gegeben. Und das Gros dieser Gewinne ist in den Unternehmen wieder investiert worden, in die Zukunft dieser Unternehmen. In Forschung und Entwicklung, in neue Produktionsanlagen, in neue Arbeitsplätze und auch in Qualifikation der Mitarbeiter. Es ist nicht so, dass diese Gewinne zum größten Teil eingestrichen wurden und spurlos verschwunden sind. Das Gros dieser Gewinne wird in den Unternehmen wieder investiert.
Sie haben ja eingangs gesagt, jetzt wird es schwieriger in diesem Jahr. Wer weiß, wie es im nächsten Jahr ist. Heißt das, dass also die gute Beschäftigungssituation jetzt wieder in Frage steht?
Wir haben es derzeit bei der Auslastung der Betriebe mit einer deutlichen Seitwärtsbewegung auch, man kann schon fast von einer Abwärtsbewegung sprechen, zu tun. Die Beschäftigung ist konstant geblieben. Sie ist ein klein wenig gebröckelt. Der Arbeitsplatzaufbau, das heißt das Neuschaffen von Arbeitsplätzen, ist ins Stocken gekommen. Das ist derzeit die Situation. Von einem wirklichen Beschäftigungsabbau sind wir, glaube ich, noch ein gutes Stück entfernt.
Na, dann gucken Sie doch ganz optimistisch in die Zukunft, relativ.
Was die Beschäftigungssituation angeht, ja. Wir haben ja auch in der Krise 2008 bis 2010 gezeigt, wie wichtig uns Beschäftigung ist, wie wichtig es uns ist, unsere qualifizierten Mitarbeiter im Unternehmen zu halten. Dieses Modell ist auch wieder durchführbar. Es hat in erster Linie mal wirklich deutlich Beschäftigung gesichert. Es hat viel Elend in Deutschland verhindert und zwar der richtige Weg. An dieser Einstellung unseren qualifizierten Mitarbeitern gegenüber hat sich nichts geändert. Wir müssen abwarten, wie sich die Konjunktur weiterentwickelt. Fakt ist, es geht etwas langsamer im Moment und jetzt werden wir sehen, wie sich die Zukunft entwickelt. Das heißt für die Tarifrunde, ein Tarifvertrag wirkt ja in der Zukunft. Wir müssen mit all dem, was wir jetzt verteilen für die Zukunft, etwas vorsichtig sein. Wir müssen unsere Wettbewerbssituation im Auge behalten.
Herr Dr. Dulger, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Bitte sehr.
Das war 12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Dr. Rainer Dulger. Nächste Woche ist die Natur für die Deutschen zur Ersatzreligion geworden. Ich rede mit Andreas Möller, Autor des Buches Das grüne Gewissen. Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.